Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler, auch in der Medizin. Falsche Diagnosen und Rezepte in der Arztpraxis zählen dazu. Fehlerhafte Operationen im Krankenhaus oder ganz einfach mangelnde Hygiene. Die Konsequenzen für die Patienten können gravierend sein, aber wie kann man sich als Patient und als medizinischer Laie dagegen wehren und wo findet man Hilfe? Medizinische Behandlungsfehler sind heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden Themen. Covid-19 und Schlaganfall. Warum begünstigt das Coronavirus Hirninfarkte? Und nicht fit genug für die Rehabilitation. Warum Schwerverletzte nach dem Krankenhaus in ein Reha-Loch fallen. Nach den 11 Uhr Nachrichten machen wir zunächst weiter mit einem Gespräch über einen besonders schwierigen und verzwickten Fall einer fehlerhaften Behandlung und anschließend beantworten unsere beiden Expertinnen ihre Hörerfragen. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und damit zu unserem Schwerpunkt medizinische Behandlungsfehler. Unsere erste Expertin hier im Studio ist Dr. Ruth Hecker. Sie ist die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Guten Morgen, Frau Dr. Hecker.
Ja, guten Morgen, Herr Schröder.
Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie viele medizinische Behandlungsfehler jährlich in Deutschland gemacht werden?
Ja, wir haben eine Vorstellung, wie viel das ungefähr sein könnten. Es schwirrt seit vielen Jahren eine Zahl herum, dass es um die 20.000 vermeidbare Todesfälle geben soll in Deutschland. Die ist abgeleitet aus vielen, vielen internationalen Studien. Und wenn Sie bedenken, das sollte man ja dann bezüglich der Fehler nochmal potenzieren. Also es ist eine unglaubliche hohe Zahl an Fehlern, die passieren. Manche führen zu persönlichen Schäden, manche führen halt nicht zu Schäden.
Ist das denn immer so leicht zu erkennen, ob ein Behandlungsfehler vorliegt oder ob ein Patient vielleicht trotz einer richtigen Behandlung einfach nicht gesund geworden ist?
Ja, das ist sicherlich sehr, sehr schwierig. Das ist nicht so einfach. Da muss man natürlich auch überprüfen, anhand von Dokumentationen des Behandlungsverlaufes, was gemacht wurde, warum was gemacht wurde, ob die Indikationen stimmen. Also es ist ein sehr, sehr langer Prüfprozess. In der Regel kann man das auch und der Arzt weiß auch, ob es eine Komplikation ist oder ob es ein Behandlungsfehler ist. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Mhm. Unsere zweite Expertin heute Vormittag ist Dr. Britta Konrad. Sie ist Rechtsanwältin und Ärztin und mit dieser Doppelqualifikation eine gesuchte Expertin bei allen Fragen zu medizinischen Behandlungsfehlern. Guten Morgen, Frau Dr. Konrad.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Was ist aus Sicht einer Juristin und Ärztin überhaupt ein Behandlungsfehler?
Nun, der Arzt schuldet dem Patienten eine ordnungsgemäße Behandlung. Was ist eine ordnungsgemäße Behandlung? Das ist eine Behandlung, die dem ärztlichen Standard entspricht. Das ist der medizinische Standard. Und im Arzthaftungsrecht ist das eigentlich so unser Herzstück. Der medizinische Standard repräsentiert den Stand der Erkenntnisse, die sich in der Praxis zum Zeitpunkt der Behandlung bewährt haben. Der Arzt muss also jene Maßnahmen ergreifen, die von einem gewissenhaften Facharzt vorausgesetzt und erwartet werden können. Naturgemäß sind an einen Chirurgen andere Anforderungen zu stellen als an einen Augenarzt. Von einem Chirurgen wird erwartet, dass er natürlich ein Gallensteinleiden entsprechend diagnostiziert, die Diagnostik adäquat auswertet und entsprechende Therapien zur Heilung einleitet. Von einem Augenarzt kann man das sicherlich nicht erwarten.
Aber heißt das, dass man sozusagen das von einem Arzt eben erwarten muss, dass er über den Stand der Kunst informiert ist und sich genau danach auch verhält?
Genau danach muss er sich verhalten. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass an einer Universitätsklinik sind die gleichen Anforderungen zu stellen wie an ein kleines städtisches Krankenhaus. Der Standard in der Arzthaftung bemisst sich insofern nicht nach einer bestmöglichsten Versorgung nach medizinischen Möglichkeiten, sondern an einem Mindeststandard, der aber nicht unterschritten werden darf.
Mhm. Welche Fehler oder welche Art von Fehlern sind besonders häufig?
Eigentlich können Fehler im Verlauf einer Behandlung an jeder Stelle auftreten. Das kann einmal zu Beginn der Diagnose sein. Diagnosefehler sind eigentlich recht häufig. Sie führen aber nicht immer zu einer Haftung des Arztes. So wie Frau Dr. Hecker schon gesagt hat, wir brauchen halt im Arzthaftungsrecht auch immer noch einen Schaden des Patienten, der aufgrund zum Beispiel einer fehlerhaften Diagnose entstanden ist. Dann natürlich bei der Therapie. Es gibt veraltete, unpassende Therapien. Es gibt Kontraindikationen, die halt zu berücksichtigen sind. Und dann bei der Vor- und Nachbehandlung. Der Erfolg einer Behandlung hängt ja auch häufig vom Patienten ab, weil der Patient das Seine auch dazu beitragen muss. Dazu muss er aber wissen, was er tun muss. Zum Beispiel die Notwendigkeit einer Teilbelastung nach einer Frakturversorgung. Welche Kontrollbefunde müssen wann erhoben werden? Wie lange vor oder nach einem Eingriff oder einer Anästhesie darf der Patient nichts essen oder trinken? Welche Medikamente müssen abgesetzt werden, wie zum Beispiel halt ASS, was halt als Blutverdünner auch Risiken erhöht?
Das sind ja alles Dinge, die ein Patient als Laie so gar nicht wissen kann, sondern da ist er ja auf den Arzt angewiesen und die Informationen darüber, also die im Anschluss an die Behandlung, eventuell auch vor der Behandlung, das gehört dann schon mit dazu.
Ja, in jedem Falle. Mhm. Das sind halt sogenannte Sicherungsaufklärungen, die auch als Behandlungsfehler gelten. Weil wenn der Patient nicht weiß, was er tun muss, dann ist letztlich der Arzt dafür verantwortlich. Und dann gibt es noch den großen Bereich der Organisationsfehler. Das heißt, natürlich muss die Klingelanlage in einem Krankenhaus funktionieren. Der Operationssaalschlüssel muss im Notfall greifbar sein. Nach einer Operation muss ein Patient überwacht werden, die Einhaltung der Hygienevorschriften. Es gibt sehr, sehr viele Organisationspflichten, wo man einfach hingucken muss. Arzthaftungsrecht ist insgesamt so immer eine Frage des Einzelfalls. Eigentlich gleicht kein Fall dem anderen.
Also ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen. Sie haben gesprochen über Diagnosefehler, Therapiefehler. Dann geht es um die Information im Anschluss an die Behandlung beziehungsweise vor der Behandlung. Und Organisationsfehler, zu denen auch die Einhaltung der Hygiene natürlich gehört. Frau Dr. Hecker, wenn denn nun in diesen Bereichen ein Fehler aufgetreten ist, an wen sollte man sich jetzt zuerst wenden?
Also wenn ich als Arzt merke, dass ein Fehler aufgetreten ist, der die Gesundheit des Patienten beeinträchtigt, dann wende ich mich an den Patienten und teile ihm das mit. Also ich kann ja zum Beispiel zu viel von einem Medikament gespritzt haben, was ja nicht unbedingt zu einem Schaden führen würde, aber ich weiß es vielleicht noch nicht. Dann teile ich dem Patienten das mit. Wir müssen sie jetzt die nächsten 24 Stunden mehr beobachten, weil uns sozusagen ein Fehler unterlaufen ist. Und wenn der Patient merkt, dass er vielleicht nicht gut behandelt worden ist, dass er irgendwas nicht beachtet worden ist oder dass er meint, es ist ein Fehler passiert, dann sollte er sich als erstes an die Pflege und an die Ärzte wenden und sagen, ich glaube, das stimmt was nicht. Ich möchte gerne mit Ihnen darüber reden oder die Medikamente, die ich heute bekommen habe, das waren nicht die richtigen. Ich bekomme sonst andere. Könnten Sie das nochmal überprüfen? Oder die Infusion, die ich bekommen habe, da stand kein Name, keine Konzentration drauf. Können Sie das nochmal überprüfen, ob das überhaupt die Infusion für mich ist?
Da haben viele natürlich die Befürchtung, dass die Ärzte oder das medizinische Personal dann Fehler eventuell so ein bisschen vertuschen will. Wie berechtigt ist diese Befürchtung? Und dass man dann eben nicht die richtige Antwort bekommt.
Okay, also in einem Haus, in einer Arztpraxis, in der ich eine gute Sicherheitskultur lebe, nehme ich das auf und nehme ich die Bedenken der Patienten auf jeden Fall ernst. Und natürlich habe ich auch eigene Werte und Verpflichtungen und teile umgekehrt dem Patienten mit, wenn etwas passiert ist, was vielleicht seine Gesundheit, seinen Krankheitsverlauf negativ beeinträchtigen könnte. Dass die Patienten Angst haben, das höre ich immer wieder, aber ich kann immer nur Mut machen, wirklich für sich selber zu sorgen und da auch konsequent zu sein und das anzusprechen, wenn mir etwas auffällt, was nicht gut läuft oder was zu meinem Schaden sein könnte.
Frau Dr. Konrad, also den behandelnden Arzt soll man als erstes ansprechen oder das Pflegepersonal, das ist sicherlich der richtige Weg. Aber es könnte natürlich auch sein, dass man über das oder von dem, was der einem erzählt, dann nicht unbedingt zufrieden ist und das Gefühl hat, da habe ich jetzt nicht die wirklich richtige Antwort bekommen. Was kann ein Patient dann weiter tun?
Ja, Sie sagen schon ganz richtig, der Patient hat in der Regel immer das Gefühl, dass da etwas nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Und das Problem ist ja immer, dass der Laie dem Fachmann gegenübersteht. Und im Arzthaftungsrecht muss der Patient immer beweisen, dass ihm auch ein Anspruch zusteht. Und da gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten. Das heißt, die medizinischen Dienste der Krankenkasse unterstützen den Patienten, der halt sagt, könntet ihr bitte mal meinen Behandlungsverlauf überprüfen, dann wird die Dokumentation angefordert und dann gibt es ein fachärztliches Gutachten unter Berücksichtigung dessen, was der Patient halt hier gesagt hat. Oder aber es gibt in jedem Bundesland die entsprechenden Güte- und Schlichtungsstellen, an die man sich ebenfalls wenden kann und darum bitten kann, einen Behandlungsverlauf zu überprüfen.
Es gibt auch bei den Ärztekammern Beschwerdestellen, an die kann man sich auch wenden. Ist das ein guter Weg?
Naja, also ich würde sagen, kein wirklich suffizienter. Die Schlichtungsstellen, die sind ja das Entscheidende, wo die entsprechenden Fachärzte dann eine Begutachtung vornehmen.
Die Schlichtungsstellen sind jetzt wo angesiedelt?
Sind bei den Ärztekammern angewiesen. Aber Sie meinen direkt an die Ärztekammer. Nein, an die Güte- und Schlichtungsstellen der jeweiligen Bundesländern, die von den Ärztekammern eingerichtet worden sind.
Auch da gibt es ja so ein Bedenken der Patienten und eine weit verbreitete Annahme lautet, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Hat es sich denn Sinn, sich an solche Stellen der Ärztekammern zu wenden?
Also ich habe insgesamt sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Ich suche natürlich auch die Unterstützung teilweise der medizinischen Dienste oder der Schlichtungsstellen, auch gerade in sehr komplexen Fällen. Und die Erfahrung, die so hinlänglich heißt, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Nein, diese Erfahrung kann ich nicht stützen.
Welchen Anspruch auf Schadensersatz hat man eigentlich, wenn da jetzt was passiert?
Zum einen halt auf Schmerzensgeld. Das Schmerzensgeld hat eine Genugtuungsfunktion. So ein Schaden kann natürlich niemals in Geld aufgewogen werden, den ein Patient erlitten hat. Und zum anderen die materiellen Schäden, den Ausgleich. Da gibt es den Haushaltsführungsschaden, den Verdienstausfall. Es gibt halt den persönlichen Mehrbedarf, Pflegemehrbedarf, Aufwendungen, die der Patient tätigt aufgrund des Schadens, den er erlitten hat, die sind dann geltend zu machen.
Das hört sich gleich so nach Gericht und Verfahren an. Ist das dann der zwingend notwendige Weg?
Nein. Also in meiner Kanzlei ist es so, dass wir halt doch 60-70% der Fälle außergerichtlich regulieren und gar keine gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen, weil wir es halt auch entsprechend gut vorbereiten, nur ungefähr 20-30% der Fälle gehen ins gerichtliche Verfahren, also eigentlich wenig.
Was können Sie als Anwältin für Ihren Mandanten erreichen?
Ja, den Ausgleich letztlich in Geld durch Schmerzensgeld und Schadenersatz, letztlich auch eine gewisse Sicherheit, um halt sein Leben meistern zu können, was dann teilweise schon in Abhängigkeit existiert, weil man halt nicht mehr Auto fahren kann, weil man bestimmte Dinge nicht mehr machen kann, weil man Umbaumaßnahmen zu Hause vornehmen muss, für die man halt sonst unter Umständen kein Geld hätte.
Wonach richtet sich denn die Höhe des Schmerzensgeldes?
Das Schmerzensgeld muss angemessen sein. Angemessen ist ja ein unglaublicher Gummibegriff. Was ist angemessen? Ich glaube, ein Patient, der einen Schaden erlitten hat, dem kann man seinen Schaden nicht in Geld aufwiegen. Und da muss man immer den Einzelfall betrachten. Ich sage mal so ein Beispiel. Also nehmen wir mal an, es wird eine fehlerhafte Entnahme der Gebärmutter findet statt. Dann ist natürlich immer die Frage, wie alt ist die Frau, wenn man jetzt diesen Schaden berechnet? Hat sie schon Kinder? Ist sie noch jung? Hat sie noch keine Kinder? Besteht ein Kinderwunsch? Das heißt, da sind sehr, sehr viele Faktoren immer ganz individuell zu berücksichtigen. Entscheidend ist immer dieser spezielle Einzelfall.
Sie hören die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema medizinische Behandlungsfehler. Und unsere heutigen Expertinnen sind Dr. Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, und Dr. Britta Konrad, sie ist Rechtsanwältin und Ärztin und uns aus Berlin zugeschaltet. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Frau Dr. Hecker, welche sind denn so die Hauptursachen für Behandlungsfehler? Warum läuft was schief?
Gut, das ist auch sehr, sehr vielfältig. Frau Dr. Konrad hatte das gerade auch schon angesprochen. Das sind häufig, liegt es halt nicht allein in der Fachlichkeit der Person begründet, die am Ende dieser Spritze steht, sondern sind häufig Fehler, die sich im Laufe einer Behandlung eines Prozesses durchziehen. Das können organisatorische Probleme sein, also Organisationsfehler, Kommunikationsfehler, Dokumentationsfehler. Es wurde mal was Falsches aufgeschrieben, was sich durchträgt. Die falsche Seite wurde dokumentiert in der Aufklärung und dann liegt der Patient auf dem OP-Tisch und dann muss man sich nochmal neu orientieren. Und es ist eine Frage, ob die Standards, die Vorbeugestandards, die wir in Deutschland etabliert haben, um Fehler zu vermeiden, ob die auch eingehalten werden. Das ist eine große Frage der Kultur in den Krankenhäusern und in den Arztpraxen, ob sie sich an diese Standards auch wirklich halten. Denn wir haben mittlerweile in Deutschland ja eine Vielzahl von Methoden und auch Instrumenten, um die Zahl der Fehler zu vermeiden, zu verringern.
Sie haben von Vorbeugestandards gesprochen. Was muss man sich da konkret darunter vorstellen?
Also nehmen wir alleine das einfache Instrument des Patientenarmbands, das der Patient am Handgelenk tragen sollte, wo der Name draufsteht, das Geburtsdatum. Also bei jeder Chemotherapie, die ich anhänge, kann ich natürlich und sollte ich auch das, was auf dem Infusionsbeutel steht, Name und Geburtsdatum mit dem Patienten, der im Bett liegt, vergleichen. Wenn ich in den OP gebracht werde, ist es so, dass das Patientenarmband immer wieder mit dem Namen des Patienten und dem Geburtstag des Patienten und der Dokumentation der Mappe und überall, wo dann der Name wieder auftaucht, des Patienten immer wieder abgeglichen werden sollte, damit auch der richtige Patient in den richtigen OP-Saal gebracht wird. Das ist also ein kleines Instrument, wenn man das beachtet, das regelmäßig zu kontrollieren und zu überprüfen, was viele Verwechslungen verhindern würde.
Welche Ratschläge können Sie Patienten an die Hand geben, wenn die nun wegen eines möglichen Behandlungsfehlers zu ihrem behandelnden Arzt gehen?
Also wichtig ist sicherlich, dass man da nicht alleine hingeht und sich jemanden mitnimmt, der auch mithört und mitdokumentiert, was gesprochen wird. Es ist sicherlich sehr, sehr wichtig, dass man offen und ehrlich dem Arzt sagt, welche Bedenken man hat. Es kann ja sein, dass das alles gut erklärbar ist. Aber die Bedenken zu äußern, einen vertrauensvollen Umgang der Arzt-Patienten-Beziehung, insbesondere im niedergelassenen Bereich, ist das ja auch noch vorhanden, weil man ja viele lange Jahre zum gleichen Arzt geht, sollte man die Möglichkeit nutzen, offen und ehrlich und transparent darüber zu reden. Übrigens machen das auch viele Patienten. Es ist gerade eine neue Studie Anfang des Jahres herausgekommen, Patientensicherheitsprobleme bei der ambulanten Versorgung wurden gemessen, durch viele Angehörige Patientengespräche evaluiert und da haben die Patienten gesagt, dass sie häufig mit diesen Bedenken wirklich zu ihren niedergelassenen Ärzten gehen. Nur 1% dieser Patienten wenden sich hinterher an Schlichtungsstellen oder an die Krankenkassen.
Also das sind Patienten, die auch da das volle Vertrauen zu ihrem Arzt haben und da eben dann auch eben über Fehler sprechen können.
Und wenn die nicht wahrgenommen werden, dann sind 25% der Patienten auch bereit, den Arzt zu wechseln.
Gibt es gerade jetzt in der Corona-Krise besondere, spezielle Behandlungsfehler, die besonders häufig gemacht werden?
Also das können wir ja noch nicht sagen, weil die ja jetzt gerade erst gemacht werden. Aber es ist natürlich auch vorauszudenken, wenn ich meinen Angehörigen im Krankenhaus nicht mehr besuchen kann, dass es Informationsdefizite geben wird. Also da rede ich jetzt nicht von der Freundin, die ihren 30-jährigen Freund besucht, weil er eine Sprunggelenksfraktur hat, sondern da rede ich von den vielen älteren Patienten, die ja von ihren Angehörigen auch versorgt werden. Also die Kommunikation, mal eben der Schwester auf der Station noch was zu sagen, wirklich bei der Anamneseerhebung dabei zu sein, das Abschlussgespräch mitzubekommen, zwischendurch auch mal zu gucken, wie geht es meinem Angehörigen. Das wird ganz, ganz deutlich erschwert. Die Kommunikation mit dem ärztlichen Personal und den Angehörigen und den Patienten wird sehr, sehr erschwert.
Vor ungefähr einem Jahr hat die Weltgesundheitsorganisation den Welttag der Patientensicherheit organisiert. Sie haben da gesagt, Corona hat die Lücken, Sollbruchstellen und Schwachpunkte der Versorgung, die schon lange bekannt waren, wie mit einem Brennglas vergrößert. Wie meinen Sie das?
Ja, also Sollbruchstellen sind zum Beispiel die immer noch das Entlassmanagement aus dem Krankenhaus in die ambulante Versorgung. Da werden Arztbriefe nicht zeitig fertiggestellt, die werden sozusagen irgendwann nach Wochen landen, die beim niedergelassenen Arzt. Das wird alles schwieriger, auch den Pflegedienst zu organisieren, jetzt unter Corona, welche Pflegedienst kommt zu meinem Patienten. Das wird alles erschwert und das war vorher auch schon nicht einfach.
Medizinische Behandlungsfehler sind heute Vormittag das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Unsere Expertinnen sind Dr. Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, und die Rechtsanwältin und Ärztin Dr. Britta Konrad. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. In Wetzlar begrüße ich Herrn Schmidt am Telefon. Guten Morgen, Herr Schmidt.
Guten Morgen.
Wir hören Sie wunderbar. Warum haben Sie uns angerufen? Worum geht's?
Ja, ich rufe an, es geht um Folgendes. Die Venenklappen haben bei mir nicht mehr richtig geschlossen. Ich habe eine Bindegewebsschwäche. Und da wurde das mit Laser gemacht. Das linke Bein ging gut. Und der rechte Fuß ist jetzt taub, unten. Und da bin ich wieder in die Klinik. Dann hätte ich gesagt, ja, der Nerv wäre beleidigt. Der bräuchte noch Zeit, sich zu erholen. Jetzt wären es 2 Jahre im November. Und zu mir hat mal einer gesagt, Fuß braucht 2 Jahre. Und die Nerven, die wachsen nur ganz langsam. Das wird dauern. Jetzt ist die Frage, ist das ein Behandlungsfehler? Ich war mal bei einem Anwalt wegen den Testamenten. Er hat dann gesagt, gehen Sie mal zum anderen, gucken Sie, ob das ein Behandlungsfehler ist. Der hat ja leicht reden. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge raus.
Ja, das hatten wir vorhin schon, das Problem, da haben wir schon drüber gesprochen. Frau Dr. Konrad, ist das ein Behandlungsfehler, was uns Herr Schmidt beschrieben hat, oder keiner?
Ja, ich denke, es ist immer die Frage, ist es eine Komplikation, die auftreten kann? Also typischerweise sind ja bei jedem Eingriff Blutungen, Nervverletzungen, Infektionen die klassischen Komplikationen. Oder handelt es sich um einen Fehler? Das heißt, dass hier nicht entsprechend dem ärztlichen Standard gelasert worden ist. Aber eine andere Frage dabei ist natürlich, inwieweit der Patient auch aufgeklärt worden ist, Herr Schmidt, darüber, dass so etwas auftreten kann, weil zum der Pflicht des Arztes gehört ja nicht nur eine ordnungsgemäße Behandlung, sondern auch eine ordnungsgemäße Aufklärung, damit der Patient weiß, in was er sich einlässt, auf was er sich einlässt, welche Risiken er eingeht mit einem Eingriff. Also insofern, man müsste es relativ genau prüfen oder sehr genau prüfen. Ich möchte es nicht ausschließen, dass es ein Behandlungsfehler vorliegt. Es könnte auch ein Aufklärungsfehler vorliegen, der gegebenenfalls zu einer Haftung führen würde.
Was sollte Herr Schmidt jetzt tun?
Ich würde mich an seiner Stelle an seine Krankenkasse wenden und die Krankenkasse bitten, mal ein Gutachten über den medizinischen Dienst erstmal einzuholen und mit der entsprechenden Fragestellung, dann kommt man schon mal ein Stückchen weiter, dann erfährt er wenigstens, ob der Eingriff voraussichtlich entsprechend dem Standard durchgeführt worden ist.
Frau Dr. Hecker, der Weg über die Krankenkasse, wäre das auch aus Ihrer Sicht der erfolgversprechende?
Sicherlich. Ich würde aber ergänzend den Patienten bitten, vielleicht auch noch mal bei einem Neurologen vorbeizuschauen, und zu gucken, was man tun kann, um da eine Verbesserung zu erreichen. Das Alte ist ja alt, aber er braucht ja auch eine Entlastung, dass er das Gefühl hat, dass der Fuß bleibt nicht taub oder eine Gewissheit, der Fuß bleibt nicht taub. Also das Alte kann man prüfen, aber man muss auch nach vorne schauen, was kann man tun, um den Zustand zu verbessern.
Mhm. Herr Schmidt, vielen Dank für Ihren Anruf. Und ja. In Sonthofen haben wir einen Herrn Hackenberg am Telefon. Guten Morgen, Herr Hackenberg.
Hallo, guten Tag.
Worum geht's bei Ihnen?
Also folgendes, bei meiner Mutter wird angenommen, dass ein Behandlungsfehler vorgefallen ist. Wir haben uns dann auch an die Krankenkasse gewendet. Die hat uns dann auch mitgeteilt, dass sie sich darum kümmern. Das ist anscheinend berechtigte Zweifel von uns und sie schalten auch einen Anwalt ein und wir brauchen da nichts weiter machen, die kümmern sich weiter drum.
Darf ich kurz fragen, was für ein Behandlungsfehler das gewesen sein?
Also meine Mutter hatte ein Aneurysma und der Arzt hatte dann, der Neurologe hat gesagt, das kann innerhalb von einem Wochen oder in einem Jahr zu einem Schlaganfall führen. Das wurde dann operiert und bei dieser Operation ist dann anscheinend ein Stent falscher Größe benutzt worden, der hat sich dann umgeklappt und hat dann einen Schlaganfall ausgelöst, den man verhindern wollte. Darauf haben wir dann die Nachfrage bei der Krankenkasse gestellt, aber das, ja.
Erzählen Sie weiter.
Und dann hat die Krankenkasse jetzt Ermittlungen aufgenommen, hat auch einen Anwalt eingeschaltet. Das Problem war wohl, dass das Aneurysma war viel zu klein, es war nicht operationswürdig. Die Operation wäre unnötig gewesen. Und die haben dann gesagt, sie kümmern sich um alles, sie leiten das an ihren Anwalt weiter und machen das. Was wir aber nicht erfahren haben, war, dass wir uns selber kümmern müssen, wenn wir Schadensersatzansprüche haben. Und wir sind jetzt, wir haben es gerade so geschafft, wir haben uns dann noch einen Anwalt genommen und sind ein paar Tage vor der Frist, haben wir es noch geschafft, da Klage einzureichen. Das ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen in Ihrem Bericht. Das wäre vielleicht nur interessant, dass da nicht noch jemand in so eine Falle rennt. Wahrscheinlich hätte uns da die Krankenkasse besser informieren müssen, aber hat sie wohl nicht.
Können wir das vielleicht in eine Frage ummünzen, die wir an Frau Dr. Konrad dann stellen könnten?
Ja, oder? Ist das ja schwierig. Ne? Ich wollte eigentlich bloß berichten, dass man darauf aufpassen muss und sich halt wirklich dann schauen muss, wenn man zivilrechtlich dann vorgehen will, dass man sich selber einen Anwalt besorgen muss und nicht abwarten, was die Krankenkassen machen.
Ist das auch Ihre Erfahrung, Frau Dr. Konrad?
Ja. Und zwar, die Krankenkassen machen gegebenenfalls eigene Ansprüche geltend. Das heißt, die Krankenkassen haben natürlich Aufwendungen getätigt für ihre Frau Mutter, die sie vielleicht ohne den Behandlungsfehler nicht hätten aufbringen müssen. Und das ist der Schadenersatzanspruch der Krankenkasse, den diese geltend macht. Der Patient hingegen kann sich nie darauf verlassen, die Krankenkasse ist dort gar nicht legitimiert, dass die Krankenkasse in irgendeiner Weise dafür sorgt, dass der Patient auch Schaden- und Schmerzensgeldansprüche geltend macht. Das heißt, die Krankenkasse bietet durch die Unterstützung, durch ein Gutachten des medizinischen Dienstes, eigentlich nur eine Grundlage dafür, dass der Patient dann Ansprüche geltend machen kann.
Herr Hackenberg, vielen herzlichen Dank für die Schilderung, für Ihren Anruf und für die Schilderung dieses Falls, der natürlich unbedingt dazu gehört. In Bad Kreuznach ist jetzt Frau Leber am Telefon. Guten Morgen, Frau Leber.
Guten Morgen.
Es geht um Ihren Mann, wenn ich richtig vorinformiert bin.
Ja, mein Mann, der hatte vor 3 Jahren morgens einen Schlaganfall gehabt, wahrscheinlich über Nacht. An der linke Arm war betroffen und die linke Hand. Da sind wir in die Klinik gegangen und da ist festgestellt worden, dass es ein Schlaganfall war. Man konnte aber keine Diagnose stellen, von wo der Schlaganfall ausgelöst wurde. Und ein halbes Jahr später ungefähr ist er auf der Straße zusammengebrochen wegen Schwindel. Dann sind wir wieder in die Klinik, dann hat man ihn da behalten bis abends spät und hat ihn dann aber wieder nach Hause geschickt und konnte auch nichts feststellen. Und genau ein Jahr nach dem ersten Schlaganfall ungefähr, da war der zweite Schlaganfall und der hat das linke Bein betroffen. Und dort wurde er dann behandelt und das ist ja eine Sprungklinik, in der wir waren. Da hatten wir eigentlich gedacht, wir sind gut aufgehoben. Und man hat ihn dort behandelt und dann wieder entlassen und in Kur geschickt. Wir waren dann auch in Kur gewesen, es hat ihn begleitet. Und nach Monaten erst sind wir dann zum Neurologen gegangen zur Nachbehandlung, weil das mit dem Arm dann nicht geklappt hat, also und mit dem Bein schon gar nicht. Also er kann ohne Krücken nicht mehr laufen seit der Zeit. Und der Neurologe, der hat sofort die Halsschlagader, die rechte, untersucht und hat festgestellt, dass sie zugesetzt war. Und hat ihn dann nochmal zur genaueren Untersuchung in so ein Arztzentrum geschickt. Und von da aus ist er dann nach Wiesbaden in die Klinik gekommen und wurde sofort operiert. Das war genau 2 Jahre ungefähr nach dem ersten Schlaganfall. Und seit der Zeit ist das in Ordnung. Er war kürzlich erst wieder zur Nachuntersuchung bei dem Neurologen gewesen. Ist alles okay. Nur halt die Schäden von den Schlaganfällen sind geblieben. Hauptsächlich der zweite Schlaganfall, der hat etwas stärker eingeschlagen. Und er kann jetzt seitdem ohne Krücken nicht mehr laufen.
Frau Dr. Hecker, ist da medizinisch alles das geschehen? Oder zu wenig? Ist das, was unsere Hörerin, was Frau Leber vermutet, passiert, ist einfach zu wenig gemacht wurde?
Ja, also das, was Frau Leber geschildert hat, ist natürlich sehr eindrücklich, dass der zweite Schlaganfall unter Umständen darauf zurückzuführen ist, dass man die Stenose in der Halsschlagader vielleicht nicht erkannt hat. Aber das muss man auch prüfen anhand der Unterlagen, der Dokumente. Und da braucht Frau Leber natürlich mit ihrem Mann auch adäquate Hilfe, dass das begleitet wird, zum Beispiel indem sie sich an die Schichtungsstellen der Ärztekammer wenden oder an den medizinischen Dienst der Krankenkassen, dass das zu überprüfen ist. Denn genauso wie in dem vorher geschilderten Fall hat natürlich der medizinische Dienst der Krankenkasse ein hohes Interesse auch daran zu gucken, dass die Folgeschäden, die der Krankenkasse ja auch Geld kosten, sozusagen vielleicht begründet gewesen sind darauf, dass man eine Untersuchung unterlassen hat oder eine falsche Diagnose gestellt hat, also die Ursache nicht gefunden hat. Aber das muss man überprüfen anhand der Unterlagen, die existieren. Also wenn Sie die Unterlagen angefordert haben aus dem Krankenhaus, die vollständigen Unterlagen oder die Krankenkasse macht das für Sie, das wäre, glaube ich, der nächste Schritt.
Mhm. Ja. Also, dass wir uns an die Krankenkasse wenden, nochmal, dass die dann die Unterlagen sich besorgen kann.
Genau. Ich weiß nicht, was Frau Konrad noch...
Ja, also juristisch ist halt hier entscheidend die unterlassene Befunderhebung, ist das Zauberwort. Nämlich einfach zu schauen, was hätte man tun müssen bei der Symptomatik ihres Mannes, um zu gucken, woher kommt es. Und da muss man wirklich genau hingucken, ist denn die Diagnostik entsprechend veranlasst worden oder war man einfach vorschnell mit einer Diagnose oder in Ihrem Fall auch mit gar keiner und sagt, ja, wir wissen es nicht. War das vermeidbar, dieser Fehler, indem man weitere Untersuchungen hätte veranlassen müssen?
Das ist eine hohe Anforderung an die Patienten, die das sozusagen dann beurteilen sollen in
der Situation. Ja, deshalb sollen sie sich ja Hilfe holen bei den Krankenkassen, weil das können sie natürlich nicht. Also man muss die Dokumentation dazu prüfen.
Mal sind es die Medikamente, die bei der Ausgabe im Krankenhaus verwechselt werden. Mal ist es eine fehlerhafte Diagnose, die unter Zeitdruck gestellt wird. Mal ist es der Tupfer, der bei einer Operation im Bauchraum vergessen wird. Für den Patienten können solche Behandlungsfehler gravierende Folgen haben. Aber wie kann man sich als medizinischer Laie dagegen wehren und wo findet man Hilfe? Medizinische Behandlungsfehler sind heute unser Schwerpunktthema und Sie können sich telefonisch an der Sendung beteiligen. 00800 4464 4464, das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unsere beiden Expertinnen sind Dr. Ruth Hecker, sie ist Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und ist hier bei mir im Studio, und Dr. Britta Konrad, sie ist Rechtsanwältin und Ärztin und ist uns aus Berlin zugeschaltet. Und in ihrer beruflichen Karriere hat sie auch Patienten mit sehr komplizierten Fällen zu vertreten. Und während unser Telefonteam ihre Anrufe weiter entgegennimmt, möchte ich mit Frau Dr. Konrad mal exemplarisch einen solchen schwierigen Fall eines Behandlungsfehlers durchspielen. Frau Dr. Konrad, Sie haben uns sozusagen einen solchen Fall mitgebracht. Worum ging es dabei?
Ja, wobei der Behandlungsfehler eigentlich gar nicht das Schwierige gewesen ist. Es handelte sich dabei um einen 6-jährigen Jungen, der beim Spielen eine Ellenbogenfraktur sich zugezogen hatte, also ein Bruch des Ellenbogengelenks. Und der Bruch wurde auch operativ dann völlig korrekt versorgt. Aber nach der Operation trat halt eine Schwellung ein, eine zunehmende Unbeweglichkeit der Finger. Der Junge hatte unheimliche Schmerzen und da hat eigentlich keiner drauf geachtet, sondern hat ihm Opiate gegeben. Und ich meine, das beim 6-Jährigen, das ist schon recht heftig. Und übersehen wurde letztlich dabei ein Compartment-Syndrom, was sich entwickelt hat durch eine ganz typische Komplikation der Verletzung einer Arterie hier. Und das ist eigentlich in jedem Lehrbuch zu finden und auch Standard. Und der Junge ist dann entlassen worden und die Mutter war dann noch bei mehreren Ärzten, die das alle auch nicht erkannt haben. Vielleicht auch, weil es so was Typisches ist, wo eigentlich jeder Traumatologe drauf achtet. Durchblutung, Motorik, Sensibilität, alles drei war bei dem Jungen gestört.
Also Compartment-Syndrom, um schnell da einzuhaken, das ist nun nicht auch, also Medizinern sollte das bekannt sein, nicht Medizinern und Laien nicht so sehr. Das ist eben so eine Lähmung der Hand, oder?
Ja, das ist halt, dann schwillt der Arm an, Frau Dr. Hecker kann das sicherlich noch viel besser beschreiben und führt dann halt durch diese Schwellung zu Druckschädigungen der Muskulatur, der Nerven, ist halt sehr, sehr unangenehm. Man muss diesen Arm dann entlasten und muss halt die entsprechenden Scheidewände dort aufmachen, damit man eine Druckentlastung hat und vor allen Dingen auch die Ursache beseitigen, was hier halt durch die Verletzung der Arterie bedingt gewesen ist.
Und es waren mehrere Ärzte?
Es waren mehrere Ärzte dann anschließend und die haben das auch nicht erkannt. Und am Ende ist der Junge halt wirklich, hat so eine ganz böse Kontraktur bekommen, eine Lähmung der Armbeuger und das ist halt ein Dauerschaden, was ihn sicherlich auch beruflich später halt behindern wird und was ihm es wird ihn halt immer behindern bei Kleinigkeiten wie Hosen zumachen, Krawatte binden. Es ist einfach, die Hand ist nicht mehr voll funktionsfähig. Und der Fehler war also eindeutig und war halt auch durch Gutachter der medizinischen Dienste bestätigt worden. Und die gegnerische Haftpflichtversicherung saß eigentlich auch ein, war aber der Meinung, na, wir haben da ja auch Nachbehandler, die haben es ja auch nicht gesehen. Und dann holen wir die doch mal ins Boot und wir teilen dann den Schaden, wo man durchaus bereit war, den Schaden zu regulieren, auf. Aber die anderen verweigerten sich und sagten, nee, machen wir nicht. Wir mussten letztlich in ein gerichtliches Verfahren gehen, hatten dort 5 Ärzte als Gegner, 5 Anwälte.
Also war bei insgesamt 5 Ärzten gewesen.
Ja, genau. Mhm. Und das Verfahren nahm dann bis zum positiven Ausgang für den Jungen letztlich 6 Jahre in Anspruch. Und die Eltern hatten keine Rechtsschutzversicherung, sie hatten auch nicht genügend Geld, letztlich so ein Prozesskostenrisiko zu tragen. Wir haben dann Prozesskostenhilfe bekommen und es waren so auch organisatorische Probleme. Versuchen Sie, 6 Anwälte an einem Tag in einen Gerichtssaal zu bekommen. Das hat uns schon mal ein halbes, dreiviertel Jahr Zeit gekostet, damit wir das realisieren konnten.
6 Jahre insgesamt hat es gedauert. Das heißt, der Junge war 6 Jahre alt, als es passiert ist.
Ja,
und dann 12. War er 12 Jahre alt.
Ja.
Das ist ja eigentlich überhaupt nicht zumutbar.
Ja gut, bei so einem Jungen, ich sag mal, viel schwieriger ist es ja gerade bei älteren Patienten, die ja sehr viel häufiger auch medizinisch behandelt werden, möchte ich sagen, wenn wir dort einen über 80-jährigen Patienten haben und wir müssten dann uns doch 6-7 Jahre darauf einlassen, hier durch ein gerichtliches Verfahren zu gehen, dann ist immer die Frage, ob das ihm denn dann eigentlich noch etwas nützt. Das ist auch der Grund, warum ich unglaublich bemüht bin, außergerichtliche Einigungen zu erreichen. Die dauern bei mir auch häufig 2 Jahre, aber 2 Jahre sind halt nicht 6 Jahre.
Was kann man tun, damit einem sowas nicht passiert, dass man nicht in so eine lange Warteschleife kommt von 6 Jahren?
Ja, man muss die Fälle im Vorfeld gut aufarbeiten, eben durch die medizinischen Dienste, durch die Gütestellen, unter Umständen sogar durch einen Privatgutachter. Man sollte auch relativ zügig sich an einen Anwalt wenden, weil wir kennen natürlich als Fachanwälte die Wege, wir kennen die Besonderheiten des Arzthaftungsrechts, von denen es doch so einige gibt. Wir können die entsprechenden Fragen an die Gutachter formulieren, die für uns juristisch halt auch wichtig sind, die für uns verwertbar sind, um dem Patienten dann letztlich zu seinem Recht zu verhelfen und Schadenersatz- und Schmerzensgeldansprüche durchsetzen zu können. Umso besser man im Vorfeld arbeitet, umso leichter ist dann halt auch eine außergerichtliche Einigung herbeizuführen.
Hätte eine Rechtsschutzversicherung in dem Falle irgendwie helfen können?
Ja, die Rechtsschutzversicherungen übernehmen dann ja das Kostenrisiko für die anwaltliche Tätigkeit, weil Wie gesagt, Arzthaftungsrecht ist diffizil und dann sind viele Beteiligte dran. Man kann nie garantieren, dass man erfolgreich ist. Das habe ich früher mal gemacht, als ich angefangen habe vor 20 Jahren mit dem Thema. Heute bin ich da eines Besseren belehrt worden und sage, es ist immer ein gewisses Kostenrisiko.
Medizinische Behandlungsfehler sind heute das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Und wir kommen zu Ihren Hörerfragen und beantwortet werden sie von Dr. Britta Konrad, Rechtsanwältin und Ärztin, die Sie eben gerade gehört haben, und außerdem von Dr. Ruth Hecker. Sie ist Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und sie sitzt bei mir hier im Studio. Und in Frankfurt begrüße ich Frau Schütte am Telefon. Guten Morgen, Frau Schütte.
Guten Morgen.
Sie hatten Probleme mit Zahnärzten, wenn ich da richtig informiert bin.
Ja, ich hatte einen Unfall vor mehr als 40 Jahren, Autounfall mit Verdrehungen an der Wirbelsäule. Und ich wusste damals nicht, warum die Zähne nicht mehr zusammenpassen. Das war nicht allgemein bekannt. Und so hat man mir meine Zähne in die Fehlstellung des Bewegungssystems eingeschliffen und nach ruiniert. Jetzt habe ich also bis auf zwei Zähne keine mehr. Ich habe zig Behandlungsfehler hinter mir und das ist der zweite Punkt. Ich habe auch in Selbsthilfegruppen in Frankfurt und Hessen mitgearbeitet. Und der zweite Punkt ist, dass also das Wissen der Zahnärzte allgemein nicht gleich ist. Man weiß nicht, kennt er die Zusammenhänge, Kausystem mit Bewegungssystem oder nicht. Und dadurch passieren viele Fehler. Und das andere ist, dass vor allem der Privatpatient ist also einem System ausgeliefert, dass er, wenn er jetzt Implantate zum Beispiel machen lässt, dass er nach jedem Abschnitt eine Rechnung kriegt. Und er kann nicht wie bei einem Handwerker warten, dass er das Ganze abnimmt, sondern sobald er da die Pflöcke drin hat im Kiefer, muss er zahlen. Und er kann nicht abwarten, ja, passt es. Und wenn es nachher nicht passt, dann steht er mit Schmerzen und mit neuen Rechnungen da.
Sie haben mehrere Aspekte angesprochen, Frau Schütte. Der erste und wichtigste ist sicherlich auch, dass natürlich das Problem mit die Kombination mit den Halswirbeln und den Zähnen da war, die nicht eben bekannt sind, diese Kombination. Also Laien sicherlich nicht. Frau Dr. Konrad, ist das ein Behandlungsfehler? Hätten die Ärzte das erkennen und wissen müssen?
Es handelt sich ja letztlich um einen Zahnarzt. Da kommen wir in diesen Bereich rein. Ein Chirurg muss sicherlich keine augenärztlichen Kenntnisse haben und umgekehrt. Und ein Zahnarzt von ihm nun zu erwarten, dass er einen Autounfall von vor 40 Jahren mit einer HWS-Verletzung berücksichtigt im Rahmen seiner zahnärztlichen Versorgung, würde ich sagen, könnte schwierig sein. Vielmehr wäre für mich die Frage, ob hier halt diese Gnathologie entsprechend berücksichtigt worden ist, dass man wirklich halt die Funktionalität des Kiefers vor der Versorgung adäquat untersucht hat. Aber auch das ist wieder eine Frage des Einzelfalls.
Ja, wird leider nicht untersucht und ist nicht allen Zahnärzten bekannt. Obwohl in der Werbung stehen die Zusammenhänge auch im Internet sehr gut dargestellt da. Aber was nachher herauskommt, ist, ja, da glaube ich nicht dran oder das ist schon nicht so. Und diese Patienten, ich werde ja laufend seit 40 Jahren an den Funktionen behandelt und dabei mein Gebiss zerstört. Und das geschieht auch anderen. Ich habe jetzt, weil ich an der Selbsthilfegruppe mit beteiligt war, habe ich jetzt Kontakt zu anderen, die immer wieder kommen und sagen, ich bin am Verzweifeln. Und ich muss ihnen sehr recht geben, dass das Gericht, wenn man zu Gericht geht, dass man kaum als solcher Patient Recht bekommen kann, weil die Richter gar nicht die Zeit haben, sich da einzuarbeiten.
Frau Dr. Konrad, arbeiten die sich nicht genug ein?
Nun ist es so, dass die Richter sind in der Regel keine Ärzte. Das heißt, sie sind natürlich angewiesen auf das, was ein Sachverständiger sagt. Das heißt, ein Facharzt, der vom Gericht als Gutachter eingesetzt wird. Also gerade in diesem Arzthaftungsbereich, wozu das Zahnarztrecht zählt ebenfalls. Das heißt, der Richter darf ja gar nicht aus eigener Sachkenntnis entscheiden. Er kann eigentlich nur sagen, ist dieses Gutachten für ihn plausibel, transparent? Kann er das nachvollziehen? Sind da Widersprüche drin? Viel mehr kann er ja gar nicht machen. Und wenn die für ihn existieren, dann ist der Richter in der Lage, auch ein Obergutachten einzuholen. Also mit der Einarbeitung der Richter, würde ich sagen, hat das sehr wenig zu tun. Aber worauf ich noch abstellen wollte, ist, Sie sagten eben, ja, also mit der Bezahlung erst dann, wenn das abgenommen wurde. Der ärztliche Vertrag, Behandlungsvertrag ist ein Dienstvertrag. Das heißt, kein Arzt schuldet Ihnen den Erfolg einer Behandlung, sondern er schuldet Ihnen eine Behandlung entsprechend dem ärztlichen Standard. Wenn wir einen Werkvertrag aus dem ärztlichen Behandlungsvertrag machen würden, ich glaube, wir würden dann keinen Arzt mehr finden, der noch tätig ist, weil er sich nämlich auch die Versicherungsprämien für seine Haftpflichtversicherung nicht mehr leisten könnte, weil damit natürlich jede Komplikation, alles, was irgendwo vielleicht anders läuft, als er sich das vorgestellt hat, jede Abweichung, das ist vom Sollzustand, damit halt auch eine Haftungsbegründung auslösen würde.
Frau Schütte, vielen Dank für Ihren Anruf und für die Schilderung. Ich möchte auch die verschiedenen E-Mails, die uns erreicht haben, mit in die Sendung nehmen. Herr Pützner schreibt uns unter dem Stichwort Schlaganfall unter der Geburt, ein Thema, das wir noch gar nicht besprochen haben. Meine Frau lag 3 Tage mit geplatzter Fruchtblase und leichten Wehen im Krankenhaus. Erst nachdem sie Fieber bekam und das Kind merkwürdige Herztöne, hat man das Kind per Kaiserschnitt geholt. 3 Tage später stellte sich heraus, dass unser Sohn einen Schlaganfall unter der Geburt erlitten hat. Meine Frau war die ganze Zeit allein. Wegen Corona durfte ich erst beim Kaiserschnitt dabei sein und hat sich sehr schlecht betreut gefühlt. Sollen wir uns an die Krankenkasse wenden, um ein Versäumnis der Klinik prüfen zu lassen? Frau Dr. Hecker, wie beurteilen Sie den Fall?
Also, das müssen natürlich die Betroffenen selber entscheiden, welchen Weg sie da gehen wollen. Die Frage ist ja, was ist mit dem Kind? Also, ist das jetzt, hat das eine Entwicklungsverzögerung? Wird das behindert sein? Hat das Auswirkungen gehabt? Brauchen sie zukünftige finanzielle Unterstützung, um das Kind großziehen zu können? Und wenn das so ist, dann ist es sicherlich ein guter Weg, das nochmal prüfen zu lassen. Das schwierige Problem ist ja, die Komplikation zu unterscheiden von einem Behandlungsfehler. Also wie Frau Konrad ja schon mehrmals ausgeführt hat, sind irgendwelche Untersuchungen unterlassen worden, sind irgendwelche Laborwerte oder Fruchtwasseruntersuchungswerte oder Blutdruckwerte nicht richtig eingeschätzt worden und haben nicht dementsprechende Handlungen erfolgt im Krankenhaus. Das kann man nur gutachterlich prüfen lassen. Was ist passiert genau? Was ist dokumentiert? Und deshalb muss jetzt der Vater mit seiner Frau selber entscheiden, ob sie den Weg gehen wollen, weil es Konsequenzen hatte für die Entwicklung des Kindes.
Ein anderes E-Mail von Herrn Baumgarten aus Karlsruhe. Bei mir, schreibt er, ist der Gutachterausschuss eingeschaltet. Die beklagte Ärztin wurde um Zustimmung zum Verfahren gebeten. Aber sie antwortet nicht. Was kann ich da noch tun? Frau Dr. Konrad, das ist ja ein recht rüpelhaftes Verhalten. Was kann man da tun?
Ja, also nun ist die Frage ist an sich sehr schön, weil diese ganzen Güte- und Schlichtungsverfahren setzen die Zustimmung des Antragsgegners voraus. Weil irgendeiner muss ja auch bezahlen für dieses Verfahren, für die Gutachten, die erstellt werden. Und das sind in der Regel die Haftpflichtversicherungen. Und das Verfahren ist ja auch nicht ganz kostengünstig. Und zuweilen ist es so, dass Gegner die Zustimmung verweigern, wenn sie sagen, also da habe ich eigentlich, ich kann mir beim besten Willen, bei aller Fantasie nicht vorstellen, wo da was dran ist, sein soll. Ich mache das nicht, ich stimme dem nicht zu und dann bleibt einem nur der Weg noch über die medizinischen Dienste der Krankenkasse. Mhm. Schwierig wird es dann bei Privatpatienten, weil Privatpatienten haben keinen Zugriff oder die privaten Krankenversicherungen haben keinen Zugriff auf die medizinischen Dienste. Die müssten dann halt Privatgutachten in Auftrag geben. Mhm.
Am Telefon in Hannover begrüße ich Frau Giesert. Guten Morgen, Frau Giesert.
Guten Morgen. Ich habe folgendes. Eine TAP rechts ist am 9. August 1916 erfolgt.
1916?
Ja. 2016.
Okay. Gut. Also vor 4 Jahren ungefähr. Hm?
Ja. Und ich bin dann anschließend in die Reha, nach Nendorf gekommen. Da habe ich Schmerzen geäußert und nach 4 Tagen, ja, dann hatte ich dann die Möglichkeit, zu der Ärztin zu gehen. Es war infiziert. Ich bin dann 5-mal im Ganzen, auch die TAP wurde wieder rausgenommen, also und im Dezember, 23. Dezember 2016, ist sie wieder eingesetzt worden. Ich bin in Behandlung und weil das alles nicht gut verlaufen ist, sehr viel Schmerzen.
Ich hake mal für alle, die mit dem TAP nichts anfangen können. Es geht um ein künstliches Hüftgelenk, das bei Ihnen eingesetzt wurde.
Hm? Ja. Folgendes ist jetzt, dass ich so viel das rechte Bein eben schone, weil ich kann es nicht belasten, jetzt habe ich Beschwerden, ziemlich heftige Beschwerden in der linken Hüftgelenk. Mhm. Und hier das Anna-Stift windet sich und schiebt mich zu einem Arzt und der Arzt sagt wiederum, nein, ich nehme sie nicht auf, ich sollte stationär nochmal in neurologisch bei Dr. Mokhoff in Anna-Stift. Mhm. Nein, nicht. Also ich habe jetzt große Beschwerden und kann sehr schlecht laufen und Treppen steigen. Schon gar nicht. Das ist so ein heftiger Schmerz, dass ich mir mal festhalten muss, dass ich nicht stürze.
Aber Sie finden keinen Arzt, der Sie behandeln will. Habe ich das richtig verstanden?
Ich war jetzt noch mal bei einer Orthopädin, die hat mich osteopathisch so abgedrückt, die Schmerzpunkte abgedrückt und so weiter. Und sie ist der Meinung, hat sich da gar nicht drauf eingelassen, hat gesagt, ich müsste viel Sport machen, Sport. Mhm. Ich mache Krankengymnastik, ich mache Wassergymnastik, ich fahre noch Fahrrad, ich versuche mich zu bewegen, weil mir die Bewegung entlastet.
Ja, also Sie vermuten aber sozusagen das als Folge der Operation.
Überbelastung, weil ich die rechte Hüfte schone, dass das jetzt nach diesen Jahren die linke Seite zu sehr belastet worden ist.
Ich gebe Ihre Schilderung mal an Frau Dr. Hecker weiter, in der Hoffnung, dass sie uns da ein bisschen Klarheit reinbringen kann.
Sie haben vermutet, dass was nicht gut gelaufen ist. Dadurch hatten Sie mehrere Operationen, wenn ich das zusammenfassen darf.
Ja, das war infiziert.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wie wir auch heute schon mal gehört haben, Infektionen und Nervenverletzungen, Blutungen und Schmerzen können Komplikationen einer OP sein. Darüber sollten Sie aufgeklärt worden sein. Jetzt hat sich natürlich daraus ein langer Krankheitsverlauf ergeben, mehrere Operationen. Sie haben die andere Hüfte dann überbelastet. Die Frage ist, was wollen Sie jetzt, wenn Sie nochmal nachträglich gucken lassen wollen, ob diese Infektion aufgrund eines Fehlers zustande gekommen ist, eines Hygienefehlers im Krankenhaus oder ähnliches, dann müssten Sie Ihre Dokumente prüfen lassen. Aber ich glaube, Sie wollen in erster Linie von den Schmerzen entlastet werden. Da ist es sicherlich nochmal sinnvoll, mit Ihrer Hausärztin, mit Ihrem Hausarzt zu sprechen, ob da nicht eine adäquate Schmerztherapie, es gibt ja auch durchaus den Facharzt für Schmerztherapie, helfen könnte, um dann in einem weiteren Verlauf zu gucken, dass Sie dann besser mit den Schmerzen klarkommen und sich auch wieder besser bewegen können. Die Frage ist ja, ob die andere Hüfte jetzt auch stark beschädigt ist, sodass sie operiert werden müsste, oder ob eine deutliche Schmerzentlastung Ihnen schon helfen würde.
Also eine Schmerztherapie wäre jetzt eigentlich der beste.
Vielleicht. Weg. Also das können wir von weit weg schwer entscheiden, aber ich würde Sie bitten, da nochmal konkret mit Ihrem behandelnden Hausarzt in Kontakt zu treten.
Das wäre der Ratschlag an Frau Giesert in Hannover. Vielen Dank für den Anruf. Und in Rheine ist Frau Beddix am Telefon.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich möchte gerne Folgendes zu Ihrer Sendung beisteuern. Ich habe vor etlichen Jahren ein Praktikum in einem Krankenhaus gemacht. Dort habe ich dann miterlebt, dass ein Patient über einen Zeitraum von 2 bis 3 Tagen, genau weiß kann ich es jetzt nicht mehr sagen, falsche Tabletten bekommen hat. Die Krankenschwester, als sie das merkte, hat sich bei dem Patienten und dessen Tochter entschuldigt. Der Patient war zu dem Zeitpunkt 86 Jahre alt. Diese Sache erzählte dann die Krankenschwester mittags in der Übergabe, an der auch ich teilnehmen durfte. Und nachdem sie die Geschichte beendet hatte, war der Arzt ziemlich empört und sagte zu ihr, Sie dürfen niemals einen Fehler gegenüber einem Patienten zugeben, weil wir sonst Schwierigkeiten mit der ärztlichen Versicherung bekommen. Die übernimmt dann die Kosten nicht. Und ich war völlig fassungslos zu dem Zeitpunkt und bin es jetzt erneut, nachdem ich jetzt zu Beginn der Sendung gehört habe, ich hoffe, ich habe Sie da richtig verstanden, dass doch der Arzt dann zugeben sollte und dem Patienten sagen sollte, wir haben da was verkehrt gemacht, also falsche Spritze oder so.
Genau, das haben wir gesagt, Frau.
Eine Frage an mich, ne?
Nein. Gerne, aber ich dachte jetzt erst an Frau Dr. Hecker.
Frau Konrad, Sie können gerne anfangen und ich sage nochmal was zur Kultur, die sich ändern müsste.
Das schaffen wir nicht mehr, wir haben noch 2 Minuten.
Der Einstieg ist nach dem Versicherungsvertragsgesetz, es ist so, dass jede Klausel, die Haftung der Versicherung ausschließt, weil ein Arzt irgendwie etwas zugegeben hat, ist unwirksam. Das heißt, diese Idee, ihr dürft nicht sagen, wir verlieren unseren Versicherungsschutz, die gibt es seit 2009 nicht mehr.
Genau. Kann ich nur noch mal unterstreichen. Und das muss sich auch dringend in den Köpfen der Ärzte ändern. Denn dann würden wir viele Probleme aus der Welt schaffen. Die Kultur zu ändern und zu sagen, ja, ich mache Fehler und manchmal passieren daraus Patientenschäden, das müssen wir in den Köpfen der Ärzte wirklich ändern. Das ist eine alte Überlieferung. Vielen Dank, Frau Konrad.
Ja, und vielen Dank an Frau Bettigs, dass sie das geschildert hat. Das heißt also, da hat sich jetzt dann ja eigentlich einiges verbessert, auch in den Jahren, seitdem Frau Bettigs ihr Praktikum absolviert hat.
Ja, aber das sagen Ärzte auch heute noch. Also in jeder Klinik. Das wird so überliefert, wie ich brauche einen Abschluss in Latein, um Medizin studieren zu können. Das ist auch seit 50 Jahren nicht mehr aktuell. So ist auch diese Redewendung, wir dürfen keine Fehler zugeben, nicht mehr aktuell.
Das war die Sprechstunde zum Thema Behandlungsfehler. Herzlichen Dank an Dr. Ruth Hecker vom Aktionsbündnis Patientensicherheit und Dr. Britta Konrad, Rechtsanwältin und Ärztin in Berlin. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Am Mikrofon war Carsten Schröder.